Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Als Lesung haben wir den Text aus Jesaja 40, 1 bis 5. Jesaja 40, 1 bis 5. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihr zu, dass ihr Frondienst vollendet, dass ihre Schuld abgetragen ist, denn sie hat von der Hand des Herrn Zweifaches empfangen für alle ihre Sünden. Die Stimme eines Rufenden ertönt, in der Wüste bereitet den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Was uneben ist, soll gerade werden und was hügelig ist, zur Ebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird sie sehen. Denn der Mund des Herrn hat es geredet. Stehen zum Gebet auf. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir heute auf dein Wort hören dürfen. Wir danken dir, dass du dich offenbart hast in deinem Sohn. Und wir können einfach nur antworten, arbeite an uns, wie es dir wohlgefällt. Erfülle uns mit deinem Heiligen Geist, leite uns in den Gehorsam, beschneide, was dir nicht gefällt und schaffe dir die Ehre, die dir gebührt. Segne und bewahre uns jetzt. Und wir denken auch an unsere Geschwister, die sich an allen anderen Orten versammeln und auf dich hören. Segne deine Gemeinde und bereite uns zu auf die Wiederkunft. Danke für diesen Tag. Amen.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Wir feiern Advent, um uns daran zu erinnern, dass der Herr gekommen ist, historisch nachweisbar, und dass er wiederkommen wird. Und dieser zweite Advent lädt uns dazu ein, darüber nachzudenken und es sich neu bewusst zu machen, dass wir auf einen wiederkommenden Herrn warten, der seine Herrlichkeit hier auf dieser Erde offenbaren wird und seine Gemeinde in die Herrlichkeit zu holen. Deshalb auch das Thema, das uns heute Morgen beschäftigen wird: Hoffnung ist stärker als die Angst. Und wenn ich Hoffnung habe, dann habe ich eine Perspektive, auf die wir zugehen, in all dem anderen, was uns in unserer heutigen Zeit bedrängt. Dazu wollen wir verschiedene Texte uns ansehen, zum Beispiel jetzt diesen Text aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 9 und Kapitel 8. Einige Verse daraus, die wir miteinander lesen wollen. Jesaja 8, Vers 23 und Kapitel 9, Vers 1 und dann noch die Verse 5 und 6. Da sagt uns Gottes Wort: Doch es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Hat er in früherer Zeit in Schmach gebracht das Land Sebulon und das Land Naphtali, so wird er hernach zu Ehren bringen den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordans, das Galiläa der Heiden. Das Volk, das im Finsteren wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen in finsteren Lande, scheint es hell. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und er heißt Wunderberat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende hat. Ich weiß nicht, was für Gedanken bei Ihnen aufgekommen sind, als Sie diesen Gedanken gehört haben: Hoffnung ist stärker als die Angst. Was überwiegt bei Ihnen? Hoffnung oder Angst? Das ist die Frage. In unserer Gesellschaft ist es nachweislich so, dass wir von der Angst getrieben werden, regelrecht getrieben werden und wissen nicht, was noch alles auf uns zukommt, was wir noch ertragen und durchleben müssen. Wenn wir diesen Glauben an Jesus Christus haben, dürfen wir eine andere Perspektive kennen, die eben mit dieser Hoffnung zu tun hat. Hoffnung, die uns niemand nehmen kann und darf. Gerade in einer Zeit, in der es dunkel ist. Wir haben ja Vers 23 aus Kapitel 8 gelesen. Wir werden noch auf dieses 8. Kapitel in manchen Bereichen eingehen müssen, um zu verstehen, warum das eigentlich damals dunkel war. Doch es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Es wird nicht dunkel bleiben. Wenn wir das Wort dunkel hören, dann merken wir oder reflektieren wir, dass wir auch in einer sehr dunklen Zeit leben, die nicht nur vom Hergang des Jahrganges Richtung dunkelster Tag des Jahres am 22. Dezember, nein, sondern auch, dass wir in einer Zeit leben, in der es sehr dunkel um uns herum ist. Zum einen sicherlich auch in mir selbst, in manchen Phasen des Lebens, wo Dunkelheit unser Leben umgibt und uns fast nicht mehr loslässt. Auch das muss uns bewegen. Aber auch in der Tatsache, dass wir in einem Land leben, in einem Bereich leben, in dem viel Dunkelheit ist. Und du merkst, entsprechend diesem Jahrgang, es wird immer dunkler. Wenn man allein daran denkt, dass am gestrigen Tage eine Demonstration in Karlsruhe war, zum Thema Paragraph 218 mit der Bitte, alles freizugeben, was in der Richtung freizugeben ist. Da merken wir, da sind wir in einer Tendenz, die einfach da ist, der wir uns stellen müssen, stellen wollen auch, bewusst. Dass wir wissen, dass in all diesem Dunkel, das in dieser Welt ist, mit all den anderen Dingen, die dazugehören, ist ja nur eine Spitze, die uns dieses Dunkel beschreibt, die eben dann auch bis in unser persönliches Leben hineingeht, wo noch manches Dunkel da ist, das wir auch sehr bewusst wahrnehmen sollten. Dass wir wissen dürfen, wir haben eine Hoffnung. Aber wir müssen uns zunächst einmal die Frage stellen, wo kommt denn das Dunkel her? Und dazu wollen wir einen Schritt gehen. Wir gehen heute Morgen 2 Schritte miteinander. Und der erste Schritt lautet, Angst kommt aus dem Dunkel, definitiv. Ich denke, wir können uns dessen bewusst sein, dass Dunkel zunächst einmal etwas Negatives an Auswirkungen hat. Und das merken wir schon bei kleinen Kindern. Ich weiß noch, wie unser jüngster Enkel, wir haben 14 Enkel, und der jüngste Enkel Micha auf die Welt kam. Und er war bei uns zu Besuch mit seiner Mama. So stark ein Jahr war er damals alt. Und dann auf einmal ging das Licht aus und du hast gemerkt, oh, das war ein Anlass, jetzt zunächst einmal zu greifen, wer ist in der Nähe, der mir ein bisschen Sicherheit vermittelt. Das ist normal, musst du denken, jawohl. Als er dann meine Hand spürte, da war wieder Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen, so wie wir es an Weihnachten singen. Das ist so. Und ich denke, uns geht es nicht auch ähnlich. Sicherlich in einem anderen Umfeld, sicherlich auch mit einer völlig anderen Grundlage. Da geht nicht nur das Licht aus, rein äußerlich, dass irgendwo der Strom aus ist oder wir einen Lichtschalter betätigen, sondern wo wir auch Dunkelheit ganz konkret erleben, in unserem Leben und auch in einem Umfeld, in dem wir leben dürfen und müssen. Nochmal Frage, wo kommt das Dunkel her? Und die Ursache liegt schon ganz weit zurück. Da müssen wir zurückblenden in die Vorzeiten, wo das Paradies war, wo Gott den Menschen in den Garten Eden setzte und dort eine klare Ansage machte. Und zwar die Ansage, dass er uns eine Perspektive gibt. In 1. Mose 3, Vers 5 heißt es, Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst. Ihr werdet sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können. Und da merken wir schon, als damals Gott das andeutete, dass er schon natürlich von seiner Perspektive aus wusste, dass der Mensch fallen wird. Dass der Hochmut ihn packen wird und die Schlange genau an diesem Punkt ansetzen konnte, als sie sagte, ihr werdet sein wie Gott. Esst doch. Eva nahm die Frucht, Adam stand dabei, sie gab sie auch ihm und sie aßen beide. Nur zum Thema, wer hat mehr Schuld? Adam war dabei, er stand in der Nähe. Sicher wurde Eva angesprochen, aber die Realität zeigt, dass sie beide anwesend waren und beide das Reden der Schlange gehört haben. Und beide gegessen haben. Und damit begann das Elend des Menschen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte der Mensch in sich eine Dreiheit, eben dieses Leibbewusstsein. Wir haben einen Körper, für den wir dankbar sein können, ein Weltbewusstsein. Wir können dadurch wahrnehmen, wir haben Sinne, wir können schmecken, wir können riechen, wir können sehen, können hören. Als wir heute Morgen auf der Autobahn 8 dann abbogen auf die B312 und dann hier runterfuhren nach Riedlingen, wir haben das genossen. Das Wunder der Schöpfung zu sehen, wie Gott das alles wunderbar gemacht hat. Etwas Wunderschönes, ein Weltbewusstsein haben zu dürfen, etwas wahrnehmen zu dürfen, was Gott gemacht hat. Dann aber auch die Seele, das Selbstbewusstsein. Wir dürfen die Krone der Schöpfung Gottes sein. Wir haben die Aufgabe als Menschen, diese Welt, diese Erde zu bewahren und zu bebauen. Und dann kam eben noch der Geist dazu, den Gott in uns reinblies. Und dadurch wurde der Mensch eine lebendige Seele. Und dieser Geist ist sehr getrübt. Das heißt, dieses Gottesbewusstsein ist sehr, sehr eingeschränkt. Das merken wir in unserer heutigen Zeit. Da kommt das Dunkel her, denn man versucht nun auf alle erdenkliche Art und Weise dieses Dunkel, was da ist, auszufüllen. In 1. Mose 3, Vers 8 heißt es, ängstlich versteckten sie sich. Als Gott kam, kam auf einmal diese Angst auf, was passiert jetzt? Da kommt das Dunkel, da kommt die Angst her, die uns bis zum heutigen Tage unser Leben unendlich schwer macht. Und jetzt wollen wir die Einzelheiten mal anschauen, die uns hier die Bibel mitteilt. Was zeigt uns die Bibel zu diesem Thema an Details? Und da müssen wir jetzt ein wenig in dieses 8. Kapitel hineinschauen, denn dort beschreibt Jesaja im Auftrage Gottes, was das für Gründe waren. Und da merken wir auf einmal, okay, da sind wir sehr aktuell, und zwar super aktuell. Zum Beispiel die Bedrängnis der Verfolger in Vers 4 und 7. Das Volk Israel wurde bedrängt aufgrund der Tatsache, dass sie sich von Gott gelöst haben. Das war ja die Botschaft, die Jesaja auch verkündigen musste. Ihr löst euch von Gott, ihr öffnet euch allen möglichen Völkern, allen möglichen Kanälen, die nicht so gut sind, und jetzt müsst ihr die Konsequenz daraus ziehen. Bedrängnis der Verfolger. Oder Okkultismus, der sehr stark wurde. Hier in Kapitel 8 heißt es, in Vers 19 und 20, ich zitiere gerade diese beiden Verse, da heißt es, und wenn sie zu euch sagen, befragt die Totengeister und die Wahrsager, die da flüstern und murmeln, so antwortet, soll nicht ein Volk seinen Gott befragen? Das haben sie damals gemacht. Wie ein Saul hat auch die Toten befragt und ein Samuel kam zu ihm und sagte ihm klipp und klar, was Sache ist. Die Toten bei den Toten lassen, das ist ein okkulter Schritt, der unser Leben kaputt macht. Und wie viele sind auch durch fernöstliche Religionen gerade in diese Richtung getrieben, sich zu öffnen für diese Mächte, die da sind. Natürlich auch andere Dinge, wie jetzt Hunger zum Beispiel. Vers 21 spricht davon, dass das Volk Israel aufgrund dieser Bedrängnis, die da war, auch Hunger durchleben musste. Das war nicht einfach. Auch das hat Dunkelheit und Angst hervorgebracht. Die Frage ist da, reicht es noch, um zu überleben? Ich habe noch manche meiner Vorfahren kennengelernt, die das Dritte Reich erlebt haben und fürchterliche Hungersnöte. Gerade die von Schlesien herüberkamen, vom Osten, die teilweise verhungert sind. Andere, die am Schlachtfeld waren, verhungert sind. Das birgt Angst in sich. Schaffe ich's? Das war damals Fakt. Das war unter anderem ein Punkt, der Dunkelheit und Angst hervorbrachte. Dass automatisch die Reaktion ist, Ängste sind da und Ängste sind auch bis zu einem gewissen Grad berechtigt. Jesus sagt selber, in der Welt habt ihr Angst, Johannes 16, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Aber dass die Angst hochkommt, dass sie da ist, auch bei uns vorhanden ist, ist eine ganz normale Sache. Wir müssen uns nicht schämen, wenn wir gewisse Ängste haben. Und dann das Nächste, was wir hier sehen, in Vers 1, die Todesschatten. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Die im Lande der Finsternis wohnen, Licht leuchtet auf. Diese Todesschatten sind auch da, die ängstigen auch den Menschen. Und sage mir bitte keiner, dass das für ihn kein Thema ist. Es ist ganz real, auch gewisse Ängste zu haben vor dem Sterben. Denn auch hier gibt es ja unterschiedliche Führungen. Wie viele müssen Wochen, Monate, Jahre leiden. Ein Todeskampf, der ganz extrem ist. Und ich habe selber manche Menschen erlebt, die diesen Todeskampf durchstehen mussten. Menschen, die wirklich ganz tief im Glauben standen, aber manches an Zweifeln und Ängsten auftauchte. Das war damals schon so beim Volke Israel. Und natürlich Vers 23, was wir auch noch festhalten können, Schmach und Verachtung. Wenn man gedemütigt wird, als Volk auf der einen Seite, aber auch als Einzelner, wenn man zu einer Sache steht und das nicht wahrgenommen wird oder in den Dreck gezogen wird, wenn man solch eine Schmach erleben muss, du mit deinem frommen Glauben, das macht uns nicht glücklich. Sicher dürfen wir uns schätzen, wenn wir auch aufgrund unseres Glaubens manche Ablehnung erfahren. Das ist normal. Wenn wir konsequent unseren Weg gehen, wird das mit Sicherheit in manchem der Weg sein. Aber es ist doch eine Sache, die einem schmerzt, wenn man sieht, wie Menschen einen ablehnen, nur weil man an Jesus Christus glaubt. Da gibt es interessante Begebenheiten. Ich hatte auch schon so manche, wo es wirklich ein schöner Smalltalk war, bis es zu dem Punkt kam, dass rüberkam, man glaubt an Jesus Christus, an den einzigen Erlöser, den Retter. Da gab es auf einmal eine Kehrtwendung. Ich habe gedacht, mein lieber Schwan, ist der bleich geworden auf einmal, der dir vor dir sitzt oder neben dir sitzt. Da war auf einmal das fröhliche Miteinander beendet. Unverständnis. Und das kann teilweise aus den eigenen Reihen kommen. Ich habe schon erlebt bei einem Vortrag, wo der Ortspfarrer mich unterbrochen hat, während der Verkündigung hat gesagt, er möchte klipp und klar sagen, dass er auch davon ausgeht, vor seiner eigenen Gemeinde, dass alle Religionen in irgendeiner Form zu Gott kommen. Das ist nur eine Form bei uns mit dem Christentum. Auch die Hinduisten, Buddhisten, weil ich verkündigt hatte, das war der Grundvers aus Johannes 14, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Da habe ich ihm öffentlich nur gesagt, werden Sie uns wohl nicht übel nehmen, wenn wir das Wort hier ernst nehmen, was Jesus sagt. Er ist für mich kein Lügner, er ist der, der die Wahrheit verkündigt. Er ist der einzige Weg. Das kann passieren, Schmach, Schande. Man wird nicht verstanden. Und aus dem allem kommt eben die Finsternis. Finsternis umgibt unser Leben, das ist so. Da müssen wir uns nichts vormachen. Auf der anderen Seite kann natürlich auch dann der Aspekt mit eingebracht werden, der kommt gleich im zweiten Schritt zum Vorschein, dass die Finsternis erst recht das Licht zum Vorschein bringt. Wie wunderschön ist es, wenn wir in einem dunklen Raum sind, auf einmal das Licht angeht. Das haben wir heute Morgen wieder erlebt, als wir aufstanden und wir ein sehr schönes Licht im Schlafzimmer haben, das auf einmal wirklich den ganzen Raum hell erleuchtet. Und es wird erst da bewusst, wenn vorher dunkel war, Dunkelheit, Finsternis war, was es bedeutet, Licht haben zu dürfen. So wie es Jakob Böhme in einem seiner Verse sagte, die Finsternis ist die größte Feindschaft des Lichtes und ist doch die Ursache, dass das Licht sichtbar wird, offenbar wird. Aus diesem Grunde kommen wir jetzt zum zweiten Hauptgedanken, der uns noch beschäftigen wird. Hoffnung kommt vom Licht. Dieses Licht ist die Hoffnung, die wir haben dürfen und die ist uns in Jesus Christus geschenkt. Er sagt von sich selbst, ich bin das Licht der Welt. Eines der Ich-Bin-Worte Jesu. Und wo Jesus ist, kann kein Dunkel sein. Er ist das Licht der Welt und wer ihm nachfolgt, braucht nicht im Dunkeln umherzuirren, denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Das ist wunderbar, das zu wissen. Dass wir nicht im Dunkeln herumdappen müssen, im wahrsten Sinn des Wortes, sondern die Gewissheit haben, wir haben einen Heiland, du hast einen Heiland, der dein Leben unendlich reich macht, der dich von einer Wegstrecke zur anderen führt. Von einem Ziel zum anderen, bis wir einmal das Ziel unseres Lebens erleben dürfen, bei ihm zu sein, alle Zeit. Da, wo Jesus ist, kann es nicht dunkel bleiben. Es geht nicht. Deshalb ist es gut, sich immer näher ihm zu nähern. Wir haben es auch im Vorprogramm mitbekommen, wie es wichtig ist, gerade im Gebet, dass wir erbitten, dass der Heilige Geist uns erfüllt. Dass wir in der Heiligung wachsen, dass Jesus Raum gewinnt in deinem und meinem Leben. Dass das Dunkel, was noch in unserem Leben ist, weichen muss. Denn wir sind Kinder unserer Zeit. Da müssen wir uns nichts vormachen. Und dann zu wissen, das, was aus ihm kommt, verschlingt das, was aus uns kommt. Ich finde es so grandios, dass wir gerade im Petrusbrief einen wunderbaren Verheißungsvers haben, in 1. Petrus 1, Vers 18, wo uns gesagt wird, das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Da denken wir in erster Linie daran, dass es uns die Sünde vergibt. Das ist die eine Seite. Hier geht es aber in diesem Grundtext um die Reinheit, die durch das Blut Jesu Christi unser Leben betrifft. Das heißt, wir werden verändert durch das Blut Jesu Christi. Und jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, wie ihr das nächste Woche tun dürft, ist ein Geschenk, dass wir das dürfen, darf uns das erinnern daran, dass dieses Blut Jesu unser Leben verändern kann und verändern will. Ich möchte euch einen Satz mitgeben, der mir sehr am Herzen liegt. Das Blut Jesu Christi ist stärker als das ererbte Blut. Wir haben viel Erblasten zu tragen. Aber Jesu Blut ist stärker, es kann uns verändern, Gott sei Dank. Es kann uns zu einem Menschen machen, der in dieser wunderbaren Perspektive leben darf, dass Jesus ein Leben auf den Kopf stellt. Da, wo Jesus wirkt, da, wo Jesu Licht ist, verschlingt es die Dunkelheit meines Lebens. Wir wollen jetzt noch im Detail mal uns anschauen, wie das aussieht, dass Gottes Licht den Sieg behält, auch in deinem und meinem Leben. Und da schauen wir uns mal einige Punkte an, die hier im Text ja in Jesaja 9 genannt werden. Sehr konkret, sehr gezielt werden sie erwähnt. Denn da wird ja gesagt, wie sein Name aussieht. Da heißt es in Vers 5, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbar Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens, groß ist die Herrschaft und Friede wird kein Ende haben auf dem Throne Davids. Wunderbare Zusagen, wie er, der Herr, hier beschrieben wird, der geboren ist. Und das Erste, was wir uns anschauen wollen, ist eben der Wunderbarrat. Der Herr bedarf keines Ratgebers, so wie es der Prophet Jesaja in Kapitel 11 sagt. Er ist sein eigener Ratgeber. Ist ein nicht einfacher Begriff, der hier umgesetzt werden kann. Was kann man damit verbinden? Und ich möchte uns eine Spur geben, die mir einfach persönlich für euch jetzt wichtig ist, das mitzuteilen, euch weiterzugeben, dass er derjenige ist, der weiß, was für dich und dein Leben gut ist. Er weiß, warum er dich so führt, wie er dich führt. Er ist ein wunderbarer Ratgeber. Er ist der, der auf wundersame Weise dich führt bis zum Ziel. Wir haben gerade Lieder gesungen, unter anderem von Paul Gerhardt. Und wenn man dann bedenkt, wann sie diese Lieder geschrieben haben, wann sie diese wertvollen Lieder den nachfolgenden Generationen überlassen haben, dann merken wir, das waren keine Tage, an denen sie Happy New Year gefeiert haben, sondern das waren Tage, wo sie schwere Lasten tragen mussten. Dann kam die Frage, wie soll ich dich empfangen? Gott führt wunderbar auch durch Tiefen hindurch oder gerade durch Tiefen hindurch. Da, wo wir durch Tiefen hindurch müssen, können wir die Nähe des Herrn, das Licht Jesu Christi, am tiefsten, am wunderbarsten erleben und erfahren. Ich vergesse nie, wie ich eine ältere Frau besucht habe, die war damals schon Anfang 80. Und ich habe sie zum ersten Mal besucht. Es wurde gesagt, besuch sie doch mal, und habe ich auch gemacht dann. Und dann kam er schön ins Gespräch und hatte an sich gedacht, weil ich wusste, dass da einiges vorlag, aber ich wusste nicht was, weil es eine neue Stelle war, die ich angetreten hatte. Und dann kam sie ins Gespräch und ich wollte ihr Trost bringen, Zuversicht bringen. Und am Schluss hat sie mich getröstet. Hat sie mir Trost gespendet, hat sie mir Kraft vermittelt, die ich bis zum heutigen Tag, das liegt schon 25 Jahre zurück, gut 25 Jahre, erfahren habe. Sie sprach davon, sie hat 6 Kinder, 5 waren mittlerweile tot, ihr Mann war tot. Eines der Kinder hat sich in Heidelberg von der Neckarbrücke geworfen, ist sofort gestorben, ertrunken dann und so weiter und so fort. Also Leid ohne Ende. Und da sitzt eine Frau vor dir, die einen Frieden ausstrahlt, der nicht von dieser Welt ist. Das sind Eindrücke, die du nie wieder vergisst. Das sind Segnungen, die nur dann greifbar werden können, wenn ich begreife, ich habe einen Gott, der ein wunderbarer Rat ist, ein Ratgeber, der wunderbar führt. Wie heißt in einem der Lieder, und damit schließe ich diesen Gedanken, weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Das macht die Seele still und friedevoll. Ist doch umsonst, dass ich mich sorgend mühe, dass ängstlich schlägt mein Herz, sei es spät, sei es früh. Er ist der Wunderbarrat. Wir kommen zum Zweiten. Starker Gott. Kraftheld, könnte man noch sagen. Und da ist der Punkt, der als Ergänzung zu diesem Wunderbarrat, der wunderbar führt, der weiß, was für dich und für mich und für uns als Gemeinde auch gut ist. Er hat euch als Gemeinde in seiner Hand. Und jetzt kommt auch der Knackpunkt, der das noch ergänzt. Und er hat die Macht, auch das umzusetzen, was für euch gut ist. Das ist wunderbar zu wissen. Kraft hält. Er hat die Macht, seinen Plan auszuführen, auch weltpolitisch. Ich war so erstaunt, ich habe immer wieder mal so Philosophen gelesen, von Kant angefangen, unserem großen deutschen Philosoph, der übrigens aus sehr frommen Elternhaus kam, aber dann sich sehr distanziert hat von diesem Glauben. Unter anderem auch Hegel. Er ist ein Geschichtsphilosoph gewesen. Das Interessante war, er war ja auch eher ein Atheist, tendenziell. Einer, der gesagt hat, naja, mit diesem Glauben an Gott und christlich und so weiter, das war nicht ganz so seine Welt. Aber er sagte einen ganz erstaunlichen Satz. Er sagte, für ihn ist die Geschichte der Hauptbeweis dafür, dass es einen Gott geben muss in dem Auf und Ab der Völker. Er hat trotzdem nicht konsequent geglaubt. Aber du hast gemerkt, wie Gott Völker aufkommen lässt, aber auch wieder absetzt. Wie er Herrscher aufkommen lässt, aber auch wieder absetzt. Haben wir in unserer deutschen Geschichte ja auch erfahren. Wie er absetzt, Gott sei Dank. Dass wir hier merken, wie wir einen Gott haben, der stark genug ist, sich den wildesten Dingen, die auf dieser Erde stattfinden und in der unsichtbaren Welt, in der Finsterniswelt abspielen, widersetzen kann. Er ist der absolute, der allmächtige Gott. Und allmächtig heißt, ihm ist nichts unmöglich. Egal, was für Berge vor uns sind, er kann die höchsten Berge, die vor uns liegen, auf die Seite schieben oder sogar zersetzen, wie er will. Das ist das, was uns hier diese Adventsbotschaft als Hoffnung mitgibt, dir ganz persönlich mitgibt. Wir haben einen Gott, der stärker ist als alles. Das ist Advent auf höchstem Niveau. Es geht noch weiter. Und zwar, dass wir einen Ewigvater haben. Er, der Vater aller Väter. Er, der beständig ist. Er, der Vater bleibt. Auch wenn manches vielleicht auch in unserem Leben nicht so ist, wie es sein sollte. Ich finde es sehr schön, dieses Bild vom verlorenen Sohn, wie der verlorene Sohn sich auf dem Rückweg machte und dann vom Vater schon erwartet wurde und er ihm sogar entgegenkam, er ihm entgegenlief. Da merkst du, hier ist ein Vater, der eine Vaterschaft lebt, die ist einzigartig. Und alle Vaterschaft kommt von ihm. Und da, wo Menschen ein Stück weit das widerspiegeln dürfen und können, ist es ein Geschenk des Schöpfers. Und deshalb haben wir auch leider in unserer Gesellschaft so wenig Vaterschaft, weil ein Großteil des Volkes, leider auch im frommen Bereich, sich mehr und mehr davon distanziert und dann Vaterschaft in dem Sinne nicht mehr möglich ist. Er ist der Ewigvater, der Friedefürst, derjenige, der uns reich machen will. Alle Vaterschaft und alle Herrschaft ist ihm gegeben. So wie es im Philipperbrief Kapitel 2 mitgeteilt wird, dass er sich erniedrigt hat, aber ist über allem erhoben worden, Vers 11, über alles gesetzt worden. Er ist der, der der Herrscher ist, aber als Vater regiert, als Vater über unserem Leben steht und in unserem Leben steht. Ich weiß nicht, was für Vaterschaft du persönlich in deinem Leben erfahren hast. Wir hatten gestern noch ein Gespräch mit einem Ehepaar, wo die Frau sagte, ich habe nie einen Vater erlebt, der Vater war. Der hat mich nur runtergemacht, schlecht gemacht. Das sind oft die Bilder, die wir haben von Vätern oder von Müttern teilweise auch. Das ist das, was uns prägt. was aber unser Leben belastet, dann dürfen wir gucken, wie ist denn der Vater beschrieben, der in der Bibel uns beschrieben wird. Ein Vater, der zu seinen Kindern steht, nicht wankt, der schon sagt, was Sache ist, auf jeden Fall. Väter müssen auch klare Grenzen setzen, aber es sind liebevolle Grenzen. Wege, die dann gegangen werden dürfen, die gangbar sind. Der Ewigvater. Das Letzte, was wir uns in der Beziehung noch anschauen wollen, ist der Friedefürst. Auch hier, Friede ist nur bei Jesus möglich. Nochmal, da können die Leute jetzt sich drehen und wenden, wie sie wollen, in unserem Umfeld, auch in unserer heutigen Gesellschaft. So nach dem Motto, wo auch gerade im kirchlichen Bereich eine Offenheit da ist, an allen Religionen im Prinzip ihre persönliche Note stehen zu lassen und zu sagen, komm, ihr seid alle auf dem rechten Weg und so weiter und so fort. Nein, Jesus ist der Einzige. Er ist der einzige Friedefürst. Und nur in Jesus ist Friede möglich, nirgendwo anders. Sich dessen bewusst zu sein, er ist der Ruhepol, er der Frieden schafft. Und hier ist Friede mehr als nur Schweigen der Waffen. Hier ist ein Friede, der wie ein Kleinkind empfunden werden darf, dass ich geborgen sein darf in den Armen meiner Mutter, meines Vaters. Tiefer Friede. Da ist Sicherheit. Wir haben vor einigen Tagen die Geschichte gelesen von einer Seefahrt. Einige raue Seeleute, die auf Fischfang waren, waren unterwegs und dann kam ein gewaltiger Sturm und man hat den Eindruck gehabt, da ist irgendwie einiges an Gefahrenherd da, das wir sogar unter Umständen kennten. Und einer der Matrosen, sehr derber Typ, ist ja manchmal sehr, sehr derb von ihrer Art schon, sagt dann sehr laut, hat der Käpt'n denn das Ruder überhaupt noch richtig in der Hand? War ein kleinerer Junge, 12 Jahre war er, dabei und hat das gehört. Und er sagte, geh doch mal zu deinem Vater und sag mal, er soll mal gucken, ob das alles so recht ist, ob er einen rechten Kurs hat. Dann sagte er, warum bist du doch so ruhig? Stehst da noch ganz gelassen als Sohn. Da sagte er zu diesem Matrosen, ich weiß, dass mein Papa am Steuer sitzt und der weiß, was zu tun ist. So darf es auch in unserem Leben sein. Der Herr sitzt am Steuer deines Lebens und er weiß, was gut ist. Deshalb lass ihn an dein Steuer. Falls du noch nicht Jesus an dein Lebenssteuer gelassen hast, dann lass ihn an dein Lebenssteuer. Denn nur wenn du ihn ans Steuer lässt, darfst du die Gewissheit haben, dass du ans Ziel kommst. Ohne Jesus kein Licht, ohne die Vaterschaft des Herrn keine Geborgenheit und keine Zielsetzung bei unserem Herrn. Schon ein alter Bekannter hat einmal folgenden Satz gesagt, Albert Schweitzer, vielleicht als Arzt bekannt, wer glaubt, ein Christ zu sein, weil er in die Kirche besucht, irrt sich. Man wird hier auch kein Auto, wenn man in eine Garage geht. Ist nachvollziehbar. Also ich denke, das kann jeder nachvollziehen. Ich bin schon oft in der Garage gewesen, aber noch nie ein Auto geworden. Und so werde ich auch kein Christ, wenn ich irgendwo in der Kirchenbank sitze. Es kann sein, dass hier vielleicht nur dieser Schritt fehlt, das persönliche Leben Jesus in die Hand zu geben. Dann lade ich dich heute Morgen ein. Mach das. Gib dich nicht mit weniger zufrieden. Er ist derjenige, der dir Adventsfreude geben will. Er will dir heute Morgen diese Hoffnung geben, die dir niemand nehmen kann, auch die größte Angst in dieser Welt. Der Herr segne dich. Wir wollen miteinander beten und stehen dazu auf. Heiliger Gott und Vater, wir danken dir in Jesus Christus, deinem einzig eingeborenen Sohn, unserem Herrn, dass du auch heute Morgen durch dein Wort zu uns sprichst, dass wir wissen dürfen, dass die Hoffnung stärker ist als die Angst. Hoffnung, dass du unser Leben in deiner Hand hältst. Denn du bist der starke, ewige Gott. Der, der unser Leben führt und leitet bis zum Ziel. Durch manche Wirren dieser Zeit, durch manche Wirren in unserem Leben und durch manche Fehlorientierungen, die auch wir in unserem Leben haben. Erbarm du dich immer wieder neu und schenke uns deine Gnade. Danke dafür, dass du jeden Einzelnen hier im Saal berührst, aber auch diejenigen, die per Internet mitzuschauen und hören. Herr, danke, dass du dabei bist und uns reich segnest. Gelobt seist du in Ewigkeit. Im Namen Jesu. Amen.
Wir beten das Vaterunser und erheben uns dazu. Vaterunser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht nun hin mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.